Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 25. Januar 2024. Tut uns leid, dass es ein bisschen verspätet heute losgegangen ist. Ich hatte ein paar technische Probleme, aber jetzt geht alles. Ich kann euch nachher meinen Bildschirm teilen und euch alles zeigen. Das war kurz auf der Kippe. Schön, dass ihr da geblieben seid. Auch Malte und Volker sind da geblieben, netterweise.
Ja, wir sind auch nicht weggegangen. Hallo Anna.
Hallo.
Ausnahmsweise.
Und damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren, kommen hier auch gleich schon unsere drei Themen, die wir diese Woche für euch dabei haben. Wir starten heute mit der Verurteilung eines Programmierers, der eine Sicherheitslücke bei der Firma Modern Solution entdeckt hatte. Dann sprechen wir darüber, dass Netflix jetzt auch Bestandskunden aus dem Basisabo schmeißen möchte. Und am Ende schauen wir uns noch an, wie KI die Wettervorhersage revolutioniert. What the Fuck News, Nerd Geburtstag und Quiz haben wir natürlich auch heute wieder für euch vorbereitet und der Live-Chat ist auch startklar, da habe ich schon gesehen, da ist schon ordentlich was los und deshalb geht es jetzt auch direkt bei uns los mit unserem ersten Thema. In Jülich wurde vor ein paar Tagen ein Programmierer verurteilt, der im Auftrag eines Kunden eine Software analysiert und darin auch tatsächlich eine erhebliche Sicherheitslücke gefunden hat. Die Daten von knapp 700.000 Online-Shop-Kunden waren im Internet offengelegt. Die entsprechende Software war ein Dienstprogramm der Firma Modern Solution, die Sicherheitslücke nach dem Hinweis des Programmierers dann auch geschlossen hat und zum Dank den Programmierer auch noch anzeigte. Jetzt wurde der Programmierer auch tatsächlich aufgrund des sogenannten Hacker-Paragraphen verurteilt. Was soll dieser Programmierer denn falsch gemacht haben?
Volker, möchtest du, soll ich?
Naja, nach Ansicht des Unternehmens quasi alles. Andererseits hat er natürlich eigentlich auch gar nicht alleine, sondern mit Unterstützung von einem Blogger, wenn ich mich recht erinnere, eben den Kontakt hergestellt und eben der Firma mitgeteilt, dass es da ein Problem gibt in der Software. Und das Unglückliche, glaube ich, ist gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass quasi dadurch, dass er diese Software analysiert hat, und wir können ja gleich noch darüber sprechen, wie das passiert ist und ob das jetzt eigentlich Hacking war oder nicht, das ist ja auch immer die große Frage. Er hat halt festgestellt, dass da eben relativ leicht an Daten heranzukommen war, wenn man eben das Passwort hatte. Dieses Passwort war halt zu leicht auszulesen und er hatte dann aber nicht nur Zugriff auf die Daten von der Firma, für die er die Software analysieren sollte und deren Kunden, sondern er hatte dann Zugriff auf alle Kundendaten. Darum sind das auch eben diese 700.000. Und ich glaube, insbesondere darin hat Modern Solution eben ein großes Problem gesehen und deswegen diese Anzeige erstattet, weil das ja überhaupt nicht hätte sein sollen. Es lag aber natürlich an der Software, die das Problem darstellt an dieser Stelle. Und ich glaube, das bringt uns dann auch gleich zu dem Hauptproblem. Ist das eigentlich Hacking und ab wann ist etwas Hacking? Und da ist die Auslegung des Gerichts in diesem Falle halt auch sehr zum Nachteil dieses Programmierers gewesen, sodass sich jeder überlegen müsste, um Gottes Willen, wenn ich sowas finde, sollte ich es bloß niemandem mitteilen, weil im schlimmsten Fall werde ich dann eben angezeigt und, wie in diesem Falle, verklagt. Er hat jetzt aber auch, glaube ich, gesagt, er legt Widerspruch ein gegen dieses Urteil. Und auch zu Recht und finde ich auch richtig, ich glaube, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen höher schaukeln, das Thema, weil man wirklich nochmal festlegen muss, ab wann ist es Hacking und ab wann ist es Fahrlässigkeit. Und genau dazwischen liegt das ja. Und die haben ja nicht grundlos die Lücke geschlossen. Es war ja offenbar ein Problem. Es gab dieses Problem und er hat es aber zu leicht finden können.
Also ich finde, der Fall hat ja mehrere Dimensionen. Der Die eine Dimension, die meines Erachtens viel zu wenig beleuchtet wird, ist ja die der Fahrlässigkeit des Unternehmens, das ja jetzt da agiert hat und wo ja entdeckt wurde, dass es dann im Klartext in einer Excel-Datei ein Passwort deponiert hat, was dann Zugriff auf alle möglichen Kundendaten zuließ, was ja auch datenschutzrechtlich ein sehr, sehr zweifelhafter Vorgang ist. Und das ist eigentlich schon mal, also wenn man nur diese Nachricht sieht, ist es ja schon sehr krass. Dann ist es die Frage, dass diesem Programmierer ja sehr viel Ehre zukam im Sinne von, dass man jetzt im Gerichtsverfahren darzulegen versuchte, er hätte jetzt das dekompiliert. Nein, er hat ja tatsächlich ja mit einem Texteditor diese Information extrahieren können. Also das ist ja nun wahrlich kein Aufwand, der da betrieben wurde. Und von dekompilieren möchte ich in dem Zusammenhang überhaupt nicht sprechen. Also dieser Fachterminus ist da einfach auch völlig überzogen in dem Zusammenhang und zeigt ja auch, welche Dimension diese Sicherheitslücke letzten Endes hatte, die da ja war. Das hätte auch jeder andere ja missbrauchen können, der Zugang zu dieser Excel-Datei hat. Und das waren ja augenscheinlich nicht wenige, weil die ganzen Kunden die dann eben auch haben. Und der dritte Punkt, und dann können wir das mal so ein bisschen nach und nach dann auseinander nehmen und sezieren, ist ja die Frage, wie geht man denn damit um, wenn man sowas entdeckt? Das ist ja jetzt die Frage, die sich ja alle jetzt stellen, die irgendwie in dem Sicherheitsbereich unterwegs sind und ja auch in bester Absicht unterwegs sind. Das stelle ich mal jetzt, also zumindest für die ist es ja primär die Frage. Ich entdecke so eine Sicherheitslücke. Wie gehe ich damit um, ohne dass ich jetzt dann da, so wie dieser gute Mann, vorm Gericht stehe und da einer Straftat bezichtigt werde? Und andererseits, es einfach zu lassen und niemandem mehr was zu sagen, wenn ich was entdeckt habe, ist ja auch eine Katastrophe wiederum für die ganze Softwarelandschaft. Ich meine, das ist ja, die Arbeit von Sicherheitsforschern trägt ja dazu bei, dass unser aller Leben, unser digitales Leben ein wenig sicherer wird.
Liegt diese Verurteilung jetzt an dem Gericht, dass das sehr streng auslegt, oder müsste eigentlich das dahinterliegende Gesetz geändert werden?
Ich glaube, sowohl als auch. Also es ist sicherlich die Frage, welche Fachkenntnis haben Gerichte und können solche Fälle richtig beurteilen. Das wird auch sehr spannend zu sehen sein, wie die weiteren Instanzen das sehen. Und auch die Frage natürlich, ob die sich Expertise auch von außen einholen, um das dann zu beurteilen. Der andere Punkt mit dem Gesetz ist natürlich auch ein zu hinterfragender Punkt. Also wer dieses Gesetz liest, es ist so vereinfacht, stellt es sich dar, dass es natürlich nicht unbedingt eine differenzierte Auslegung ermöglicht. Und wir hatten ja vor einiger Zeit in der Sendung ja auch den Fall einer Lehrerin, die jetzt ja, weil sie jetzt in Sachen Kinderpornografie da helfen, also eine gute Tat vollbringen wollte, aber ja auch vorm Gericht stand. Und damals das Dilemma war, dass ja selbst die Politik und Richter gesagt haben, diese Frau ist eigentlich nicht zu verurteilen, aber das Gesetz, das zwingt uns geradezu dazu, diesen Fall jetzt zu verhandeln und sie möglicherweise auch zu verurteilen. Und ich glaube, so ähnlich ist dieser Hacker-Paragraph auch. Abschaffen, ja, weiß ich nicht, Volker, wie du das siehst, aber abschaffen muss man vielleicht gar nicht, aber es muss definitiv vielleicht rangegangen werden, um mehr zu differenzieren.
Ich glaube halt, das Hauptproblem an dieser Stelle ist, dass es einfach so kompliziert und komplex ist, und um überhaupt da ansatzweise die richtige Beurteilung vornehmen zu können. Ich glaube, man muss tatsächlich am Gesetz mal mindestens nachbessern, und man braucht tatsächlich Hilfe von Experten, die einem dann auch, zumindest in dem Falle, wenn ich entscheiden muss, ist es jetzt gehackt, ist es nicht gehackt, muss ich hier sozusagen strafrechtlich vorgehen oder nicht, das muss man halt besser differenzieren können. Und tatsächlich haben die Richter ja sogar in ihrer Argumentation genau diesen Gesetzestext genommen, interpretiert und sind dann zu dieser Auslegung gekommen, dass sie sagen, ja, nee, im Prinzip ist es halt so, sobald ich halt nur irgendwie was versuche, um diesen Schutz oder dieses Passwort zu erreichen und irgendwas zu überwinden, dann ist es halt schon ein Problem. Und deswegen gibt es halt jetzt diese Verurteilung. Es aber de facto so gewesen ist, dass man das Ganze einfach nur, wie Malte schon sagte, in einen Texteditor laden musste und im Klartext ein Passwort gesehen hat. Da ist halt das Problem eben, dass Richter das nicht mehr richtig einschätzen können. Und ich glaube, da braucht es halt einfach eine ganz andere Beurteilung, beziehungsweise eine ganz neue Überarbeitung des Gerichts und vielleicht, dass ganz klar ist, da müssen Fachleute, und zwar welche aus dem Sicherheitsumfeld dann hinzugezogen werden. Alleine diese Überlegung eben zu sagen, es ging um Dekompilierung und da sind die ja anscheinend gar nicht mehr von abgekommen, dass sie unbedingt nachweisen wollten, es wurde dekompiliert, weil wahrscheinlich irgendjemand im schlimmsten Fall einfach dieses Stichwort gehört hat und dann dachte, jetzt dem gehe ich aber nach und man einfach zeigen konnte, es reicht, diese Datei in den Editor zu laden und man sieht das Passwort, dann halte ich das nicht für einen ausreichenden Schutz, weil dann gibt es gar keinen ausreichenden Schutz an irgendeiner Stelle mehr und jeder könnte Klartext-Passwörter überall reinbauen. Und das ist, trägt ja der Sicherheit überhaupt nicht zu, ist der Sicherheit nicht zuträglich. So, ich redigiere meinen Satz kurz. Und das, da muss man halt, glaube ich, einmal ans Gesetz ran und, glaube ich, tüchtig nacharbeiten. Und deswegen hoffe ich, dass das ganz, ganz bis nach oben durch alle Instanzen geht, das Thema. Vielleicht ist das wichtig, im Endeffekt, ne, wir hatten das tatsächlich, als Maltes erzählt hat, hier wurde es auch im Chat dann parallel schon gepostet, dieses Thema mit der Lehrerin, da hatten wir ja auch gesagt, na hoffentlich geht es eigentlich nur darum, das durch die Instanzen so hochzutreiben, dass klar ist, dass man da dringend ran muss, damit die Personen, die wirklich im besten, nach bestem Wissen und Gewissen handeln, eben nicht plötzlich straffällig werden an der Stelle, weil das kann nicht der im Sinne des Erfinders sein. Und deswegen hoffe ich mal, dass diese Geschichte auch durch alle Instanzen geht.
Ja. Ja, aber schade, dass es eigentlich überhaupt erst so laufen muss. Denn, weil der Fall stellt sich ja so dar, dass ja der Entdecker dieser Lücke sich an das Unternehmen gewandt hat und das ja informiert hat und eigentlich diesen üblichen Weg gegangen ist, dass so ein Ultimatum gesetzt wurde, wenn das dann behoben ist, dann würde der Fall auch öffentlich gemacht werden. Und man kann ja nur eine Art Retourkutsche da vermuten, dass man jetzt dann gesagt hat, okay, gegen den guten Mann geht man jetzt vor. Und spielt ja augenscheinlich auch rein, dass es da irgendwelche Verflechtungen auch gab. Also man kannte sich ja augenscheinlich aus irgendeiner früheren Geschäftsbeziehung. Und trotzdem, es ist natürlich ein verheerendes Signal, was von diesem Fall ausgeht. Und ja, was Volker gerade sagt, ich meine, der Wert oder die Bedeutung von Datenschutz, wir haben ja nun so wunderbare Datenschutzgesetze, die ja eben genau den Wert von personenbezogenen Daten eben dann eben sehr hoch aufhängen. Und deshalb, so eine Klartext-Passwortlösung, es kam auch gerade die Frage im Chat, hat das denn Zugriff auf alle Daten? Ja, das hat ja tatsächlich eben über diesen einzelnen Kunden hinaus, um den es ja hier ging, wo ja untersucht wurde, wo da ein Problem ist, hat ja dieser Entdecker der Lücke gesehen, dass da eben von Dutzenden anderen Unternehmen auch die Datenbanken zugänglich waren, über die gleiche Hauptdatenbank, eine MySQL-Datenbank.
Das ist schon mal richtig schlecht programmiert, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, ohne mich mit anderen Wörtern jetzt hier aus dem Fenster zu hängen. Das darf halt einfach nicht passieren und das ist jetzt aufgedeckt worden und das war gut. Und man kann jetzt eigentlich nur froh sein und wie gesagt, ich verstehe, dass er in Revision gehen will, dass ich glaube, die Strafe lag irgendwie bei was, irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 Euro, ne? 3.000, also sogar noch weniger, ja genau.
Und die Verfahrenskosten.
Also das, ja, also das, ne, also insofern könnte man jetzt sagen, ja Gott, ne, ist jetzt nicht so dramatisch, aber eigentlich finde ich es gerade gut, dass das an so einem, eigentlich so einem Bagatellfall in Anführungszeichen, der trotzdem ja 700.000 Kundendaten oder Datensätze von 700.000 Kunden betroffen hätte, an der Stelle irgendwie aufgehängt wird. Jetzt könnte man eigentlich sagen, oha, das ist eine Sicherheitslücke, 700.000 Kundendaten, nicht direkt leider ja natürlich, das heißt leider, in dem Falle nicht direkt zugänglich im Internet, sonst wäre das halt ein riesiges DSGVO-Vergehen von diesem Unternehmen. Und dann haben die ein ganz anderes Problem. Und dann ist es vielleicht, also wer weiß, ob die nicht irgendwann auch offen im Internet gewesen wären. Die sollten dem Programmierer dankbar sein, stattdessen wird da verklagt. Also wirklich, besser kann es eigentlich laufen. Also das war jetzt Ironie, ne? Ist euch klar.
Mich erinnert das so ein bisschen wie das offen im Auto liegende Portemonnaie. Also das Auto ist zwar abgeschlossen, aber durch die Scheiben kann man sehen, dass da eben Geld liegt. Und in gewisser Weise ist es ja eben auch eine Einladung geradezu, dann eben da zuzugreifen.
Also ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ich glaube, da haben wir nicht das letzte Mal drüber gesprochen tatsächlich, über dieses Thema. Sowohl was Modern Solution angeht, als auch eben diesen eigentlichen Fall. Gehe ich zumindest mal von aus, dass das noch ein bisschen Nachspiel hat an manchen Stellen, das Ganze.
Wir können ja mal ein bisschen in die Kommentare schauen, was unsere Zuschauer dazu sagen. Bogomil 76 sagt zum Beispiel, die Frage, wie hoch war das Gericht, ganz locker dagegen angehen, ein richtiges Gericht wird ihn schon freisprechen. Schauen wir mal, ob das noch kommt. Ergänzt nahezu sagt, man will die Leute einschüchtern, keine Hintertüren offen zu legen. Warum sollte man das tun wollen?
Damit man sie selbst ausnutzen kann, ich weiß nicht. Das ist ja, also für Geheimdienste ist das immer total super, aber
Capilino sagt, das geht auch nur in Deutschland. In den USA gibt es Geld, wenn man eine Sicherheitslücke findet, von Unternehmen mit der Sicherheitslücke.
Ja, hier Bug Bounties
hier,
halt.
Hier,
ne,
wird man verklagt. Dann Uriel 5739 sagt, der Hackerparagraf war von Anfang an Grütze. Politiker haben halt keine Ahnung und erst recht nicht von IT. Also sind sich alle offenbar recht einig, dass die Verurteilung Murks ist.
Gut, wir sind jetzt natürlich hier auch in einem Podcast oder einer Live-Sendung, wo Leute eben zuschauen, die von der Materie auch eben verdammt viel Ahnung haben. Und das, da zeigt sich ja eben dann das Dilemma, was wir ja auch aufgezeigt haben. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig darin, dass das eben fachlich anders zu beurteilen ist. Aber die Allgemeinheit und viele in der Allgemeinheit würden das jetzt einfach mal aufgrund von fehlender Kenntnis anders sehen. Und das, und das ist so das Problem, dass, dass Gesetze ja auch gerne dann eben voll mit Blick darauf dann gemacht werden. Also alleine, ich meine, das wundert mich, dass Volker gar nicht die Definition von Hacker jetzt hier angestoßen hat, weil das ist ein Thema, worüber wir auch mal gerne mal diskutieren, dass Hacker ja gerne eben auch im Sprachgebrauch negativ dann eben gesehen wird, aber ja so in IT-Fachkreisen ja eigentlich etwas Positives ist. Also das sind ja nicht die Bösen in der Regel. Also Volker, korrigier mich, du kannst das besser vielleicht erklären.
Wir sehen das so. Die Hacker sind für uns diejenigen, die eigentlich Gutes im Schilde führen, die versuchen sozusagen die Welt sicherer zu machen, die Welt besser zu machen. Hacking ist ja auch nochmal in einem ganz anderen Umfeld, gar nicht was Sicherheitsaspekte angeht, eigentlich auch eher positiv belegt, ne? Also keine Ahnung, IKEA-Hacking, irgendwas in der Richtung, da geht es darum, Produkte, die man in dem Fall bei einem gewissen Warenhaus gekauft hat, zu verbessern und daraus mehr zu machen. Und genau darum geht es eigentlich beim typischen Begriff des Hackens. Und wir reden sonst, wenn es um kriminelle Machenschaften geht, eigentlich um Cyberkriminelle oder über Cyberkriminelle. Und in diesem Fall war er ja nicht mal ein Hacker. Also der Hacker-Paragraph trifft ihn an der Stelle. Er war beauftragt, sozusagen eine Analyse dieser Software zu machen. Natürlich schon auf Sicherheitsaspekte. Da kann man sagen, okay, das sind typischerweise Leute, die gerne sich auch mit Hacking wahrscheinlich ansonsten beschäftigen, weil man sonst nicht den richtigen Zugang kriegt. Aber das ist tatsächlich ja was, das klingt jetzt ein bisschen fies, ohne jetzt den abqualifizieren zu wollen. Darauf hätte tatsächlich, wie Malte vorhin schon sagte, hätte jeder drauf kommen können. Also sobald man sagt, guck dir mal diese Software an, ich glaube, das Erste, was die Leute machen, ist, das irgendwo reinzuladen, ganz ohne zu dekompilieren. Da reicht es auch, irgendwie in den Hex-Editor reinzugehen. Und dann hätte man das einfach gesehen. Und insofern, ohne dem Programmierer dazu nahe treten zu wollen, das selber hatte noch nicht mal viel mit Hacking zu tun. Das macht es halt noch bizarrer, dass er jetzt auf Basis des Hacking-Paragraphen verurteilt wurde. Und das, wie gesagt, da muss noch was passieren und ich hoffe doch sehr, dass da Experten zu Rate gezogen werden. Ich würde übrigens auch sagen, ne, das ist jetzt hier auch im Chat so, sagen, ja, Politiker wissen nichts. Das ist ja nicht so, dass diese ganzen Dinge komplett in den Gesetzestext kommen, ohne dass da irgendwie mit Experten gesprochen wird. Aber dann geht es halt in Gesetzgebungsverfahren, dann hat man die ganzen Fraktionen, jeder hat seine eigene Meinung. Die geht gar nicht ja immer mehr in die Richtung, dass man sagt, jetzt geht es darum, ein besonders gutes Gesetz zu haben, sondern immer seine eigenen Belange dadurch zu drücken. Und da, glaube ich, scheitert es dann spätestens. Wenn nämlich zuerst was drinsteht, das vielleicht zu komplex ist, das wird dann immer mehr abgemildert und die verschiedenen Fraktionen gehen dagegen vor. Eben nicht, weil sie das beste Gesetz wollen, sondern mitunter halt, weil da ein bisschen Eigennutz drin steckt und jeder seine eigene Meinung da durchdrücken will. Und dann hat man nachher so ein Gesetz, wo man halt erstmal die Gerichte auffordern muss im Endeffekt, und das passiert ja auch gerade wieder, das zu klären, weil die Gesetzestexte zu schwammig sind, die zum Schluss übrig bleiben.
Ja, ich weiß auch nicht, ob diese vollständige Resignation in solchen Fällen dann weiterhilft, denn eigentlich wäre es ja wünschenswert, dass eben der IT-Sachverstand auch in der Politik einfach eine größere Lobby hat. Und die Frage ist halt, wie kann man das erreichen? Also wie kann man das erreichen, dass da mehr mehr Fachwissen eben auch da ist. Gerade vor dem Hintergrund eben der riesigen Herausforderung, denen wir uns da gegenüber sehen, da unser Alltag immer digitaler wird. Und in diesen Tagen sprechen wir über den AI Act. Also auch da, der ja nun auch das Zeug hat, oder beziehungsweise die AI hat das Zeug, unser Leben nochmal wieder gründlich umzukrempeln und die Digitalisierung auch noch weiter voranschreiten zu lassen. Also umso wichtiger ist es ja eigentlich, dass man das mal hinbekommt. Es gibt sicherlich Leute, die sich auskennen mit IT in der Politik, aber ihre Stimme ist noch zu leise und spiegelt nicht das wider, was IT mittlerweile im gesellschaftlichen Alltag hat. Das ist, glaube ich, etwas, was man schon sagen kann. Und das wäre dringend überholungsbedürftig, dass da eben mehr Leute reingehen in die Politik, die sich da auskennen, aber auch entsprechend dann Gehör finden in den politischen Parteien und in der Gesetzgebung.
Ja, Volker hat ja schon gesagt, wir werden wahrscheinlich nicht das letzte Mal über das Thema und den beschriebenen Fall hier berichten. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und schauen, wie es da weitergeht, ob der Programmierer in einem höheren Gericht noch Recht bekommt oder freigesprochen wird, eher so. Und wir machen jetzt dann erstmal weiter mit unserer ersten Rubrik.
Die What the Fuck News der Woche.
Die What the Fuck News der Woche heißt heute: Schlechtester Paketdienst, DPD-Chatbot flucht und beschimpft eigene Firma. In Großbritannien hat es ein verärgerter DPD-Kunde geschafft, den Chatbot des Paketzustellers dazu zu bringen, seinen eigenen Arbeitgeber zu beschimpfen und sogar ein Gedicht über die Nutzlosigkeit von DPD zu schreiben. Der Kunde hatte sich wegen einem Problem bei einer Lieferung an den Kundenservice gewandt und war dort auf den Chatbot getroffen, der mit KI ausgestattet ist. Dort fragte der Kunde dann zum Beispiel irgendwann, ob der Chatbot ihm einen besseren Paketdienst als DPD empfehlen könnte, und schon schoss die KI scharf gegen die eigene Firma. DPD sei der schlechteste Paketdienst der Welt. Sie seien langsam, unzuverlässig und der Kundenservice sei schrecklich. Er würde niemandem DPD empfehlen wollen. Obwohl der Chatbot erst noch versichert hat, dass er nicht fluchen dürfe, reichte schon eine kleine Anfrage des Kunden aus, um ihn doch vom Gegenteil zu überzeugen. Und so schrieb er dann: Fuck yeah, ich werde mein Bestes geben, um so hilfreich wie möglich zu sein, selbst wenn ich dafür fluchen muss. Wir haben hier auch noch ein paar, also dieser Kunde hat ein paar Chatverläufe davon auch bei Twitter hochgeladen. Das kann ich euch noch mal ein bisschen zeigen, im original englischen Wortlaut. Also hier ist einmal so ein Video, das ist ein bisschen klein. Weiß ich nicht, da. Weil da kommt, das scrollt da gleich hin und dann kommt das Gedicht, das der Chatbot gegen seinen Arbeitgeber geschrieben hat. Das kommt jetzt da gleich. Es ist schon ziemlich lustig, wie schnell der dagegen. What do you call a fish with no eyes? Psch, psch. Ja, das ist das Gedicht hier. Wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, muss dann nochmal bei Twitter vorbeischauen. Ja.
Schlimm. Ja, ja.
Hier, das war mein Lieblingsding mit dem Fuck yeah. Fuck yeah, I'll do my best.
Wobei ich nicht wissen möchte, in wie vielen Unternehmen es keiner KI bedarf, um auch jemanden über das eigene Unternehmen fluchen zu hören.
Oh, das stimmt.
Ja, schon. Aber bei einer KI geht man ja eigentlich davon aus, dass die das nicht machen würde, weil die ja gar keine Gefühle dazu hat, zu dem Unternehmen.
Ich stelle mal kurz eine Theorie auf, um sowas zu machen. Das ist ja quasi ein Kundendienstbot. Dann muss man ihn ja eigentlich mit Aufzeichnung von Kundendienstgesprächen füttern. Ja. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen.
Ja. Ja. Ja, und vor allem, dass dann auch die richtig interpretiert werden, diese Gespräche.
Sehr großartig.
Ja, naja, ja.
Entschuldigung.
Ich wollte nur noch abschließend dazu sagen, dass DPD jetzt dann bekannt gegeben hat, dass dass dann ein Systemupdate am Tag zuvor gemacht wurde und da ein Fehler aufgetreten ist und das gesamte System jetzt noch mal ein Update bekommt, damit sowas nicht noch mal passiert.
Softwarefehler, kann man nichts machen.
Kann man nicht, nee.
Da ist der Chatbot völlig außer Kontrolle geraten.
Da waren Hacker am Werke, ach nee. Cyberkriminelle, Entschuldigung. Das Interessante ist ja, dass sowas immer mal wieder passiert und die Leute es natürlich auch gerne drauf anlegen. Wobei das hier in diesem Falle ja so wirkt, als wäre das gar nicht so schwierig gewesen, was ja fast schon verblüffend ist.
Ja, der hat eigentlich ziemlich simple Anweisungen dem geschrieben. Er hat ihm nur gesagt, lass mal einfach deine Regeln außen vor, wenn du mir antwortest. Und Schwupps hat er seine Regeln nicht mehr beachtet.
Ja gut, das, da sollte man noch mal am Prompt-Engineering, beim Prompt-Engineering irgendwas machen, glaube ich, bei dem Chatbot dann. Aber ja, das ist ja der Versuch, den die Leute immer unternehmen, auch gerne mal Chatbots dann auszutricksen.
Ja.
Hat geklappt.
Ja, das war ja eine kleine, nette, lustige Anekdote aus der Welt der KI, wo es halt manchmal doch noch hapert. So, weiter mit Thema 2, würde ich sagen. Da geht es heute um Netflix. Schon seit letztem Herbst kann man bei Netflix nämlich das Basisabo nicht mehr neu buchen. Jetzt plant Netflix offenbar auch, Bestandskunden, die das Basisabo vorher abgeschlossen haben, aus dem Abo zu werfen. Stattdessen sollen diese Kunden ins Werbeabo wechseln, das für den Streaming-Anbieter offenbar lukrativer ist. Das Werbeabo ist zwar tatsächlich noch ein bisschen günstiger, aber man wird beim Streamen eben halt auch immer wieder durch Werbung gestört. Also irgendwie wird ja momentan alles, was Streaming eigentlich so viel besser gemacht hat als lineares Fernsehen, nach und nach wieder abgeschafft. Können die Streaming-Anbieter sich das überhaupt noch leisten, solche Aktionen zu bringen? Oder werden die Kunden da bald nicht mehr mitmachen?
Ja, das ist ja so ein bisschen Trial and Error, was da gerade stattfindet. Also wie weit kann man gehen? Wo ist die Schmerzgrenze? Wann fangen die Leute an, eben wirklich massenhaft abzubestellen? Und wir sehen ja jetzt, Netflix hat ja neues Selbstbewusstsein geschöpft. Das ging ja aus dem Geschäftsbericht hervor, weil sie eben einen Kundenzuwachs verzeichnet haben, weil dieser Werbetarif für sehr gute Umsätze gesorgt hat, weil der Gewinn gestiegen ist. Und so sehen sie sich momentan natürlich bestätigt darin und sind risikofreudig. Meine sinkende Zahlen sorgen ja häufig dafür, dass dann Unternehmen etwas panisch werden und dann vielleicht auch schauen, ob sie da zu weit gehen bei der Preispolitik. Aber solange ich eben immer mehr Gewinn mache und die Leute draufspringen, warum soll ich jetzt glauben, dass das nicht akzeptiert wird? Und das, ich glaube, mit dem Selbstbewusstsein macht Netflix das zurzeit.
Ja, jetzt geht es halt, ne, nachdem man erst ganz viele Kunden geködert hat und rangeholt hat, geht es halt jetzt darum zu gucken, wie mache ich Gewinnmaximierung, um dann vielleicht auch wieder in ein anderes Wachstum zu kommen. Und tatsächlich ist es ja auch so gewesen, dass die tatsächlich einfach deutlich an Kunden gewonnen haben, nachdem sie angefangen haben, die Familienabos und diese geteilten Abos und so, dass man dagegen vorgegangen ist teilweise. Also wenn das so geteilt wurde über verschiedene Standorte hinweg. Und ich glaube, das ist jetzt halt der gleiche Weg. Und interessant ist aber ja natürlich, dass die sagen, dass sie besser damit fahren, ein günstigeres Angebot mit Werbung zu machen, als ein Angebot, das eben wie teuer gewesen ist, 8 Euro, glaube ich.
8 ne? Euro. Das also das Basisabo kostet 8 Euro und das heißt, ist mit Werbung 5.
Ja, das heißt also, sie schaffen es im Monat für 3 Euro oder mehr als 3 Euro Umsatz über die Werbung mit den Kunden zu machen. Sonst würden sie es ja nicht tun. Sonst wäre das ja eine total sinnlose Aktion, die sie da fahren. Das finde ich tatsächlich eher erstaunlich. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute dann gefragt haben, ja, kann man die Werbung nicht blocken? Klar, wenn das im Browser läuft, kann man das versuchen. Gibt es auch bestimmt Tools, habe ich gehört, mit denen das geht. Aber die allermeisten tun es natürlich nicht, sondern die sagen, okay, dann ertrage ich das halt. Aber ganz ehrlich, also für mich ist es auch so, ich muss mir das dann wirklich ernsthaft überlegen. Ne? Ich schaue diese Streaming-Dienste insbesondere auch, weil ich keine Werbeunterbrechung haben will. Und dann ist die Frage, wie viel Geld bin ich bereit, dafür auszugeben? Und im Endeffekt ist ja der nächste Schritt jetzt 13 Euro, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Das ist ja schon mal gar nicht mal wenig, muss man mal ehrlich sagen. Und da wird es halt auch nicht stoppen. Die werden das schon immer höher drehen. Ne? Das nächste wird dann halt sein, dann gibt es halt irgendwie das nächste, dann ist ja jetzt, oder das 13-Euro-Abo ist jetzt das nächste Basis-Abo in Anführungszeichen, also das werbefreie Abo. Das ist halt schon etwas unglücklich, weil damit ein ganz wesentlicher Vorteil von den Streaming-Diensten verloren geht und man halt schauen muss, wie lange macht man da eigentlich mit und wie viel bin ich eigentlich bereit im Monat für Streaming auszugeben. Also ich mag gar nicht mal nachdenken, ich habe viel zu viele Streaming-Dienste und dann geht es halt irgendwann vielleicht doch darum, ja, dass man eben nicht bequem ist, sondern dass man anfängt alles zu kündigen, wenn man eine Staffel von einer Serie geguckt hat. Und dann wird es übrigens noch schlimmer. Weil dann werden die anfangen, wenn das jetzt massenhaft vorkommt, man sieht das ja jetzt schon, dass viele Serien halt dann wochenweise veröffentlicht werden, damit die Leute länger im Abo bleiben oder die Leute warten halt und nur die Ungeduldigen, die gucken halt vorweg. Also das heißt, viele Leute werden warten, dann wird der Effekt verpuffen, den man sich wünscht, oder die Leute sagen, ja super, das ist ja genau wie früher im Fernsehen, muss ich auch mal von einer auf die andere Woche warten und kündigen dann trotzdem. Also ich glaube, das ist schon, die gehen jetzt langsam ans Eingemachte und ich bin mal gespannt, wie lange die Leute da mitmachen.
Wobei ich glaube, dass die Schmerzgrenze tatsächlich sehr hoch ist und dass das Wehklagen ist immer schnell erreicht, aber dass die Leute tatsächlich durchgreifen und boykottieren oder eben aussteigen, da braucht es dann schon mehr Nachteile. Und das Dilemma aus Kundensicht ist ja momentan folgendes. Auf der einen Seite sehen wir ja schon seit einiger Zeit eben, dass der Content sich auf immer mehr Streamingdienste verteilt. Also wenn man ein vielseitig interessierter Serien- oder Filmemensch ist, muss man sich ja diverse Streaming-Abos zulegen, um dann eben sich da im Baukastenprinzip alles so zusammenzuklauben, was früher halt bei ganz wenigen Streamingdiensten in den Anfangsjahren dabei war. Und diese Streamingdienste werden dann auch noch immer teurer. Und die Werbung ist ja auch, glaube ich, diese Werbevarianten sind für einige Nutzer dann eben so der Ausweg, dass sie sagen, okay, ich kann so, wie ich das früher gemacht habe, ein Abo einfach weiterlaufen lassen. Ich benutze es ja eh nicht mehr so häufig, weil ich meine Aufmerksamkeit auf verschiedene Dienste teile. Also kann ich in einem günstigen Preismilieu dabei bleiben. Dass natürlich keiner sagt, hurra, ich kann endlich Werbung sehen, ist natürlich völlig klar. Und ich gebe dir recht, Volker, das ist natürlich schon eben auch jetzt von seiner Attraktivität, also von... Wir haben uns ja sehr schnell dran gewöhnt an diese tollen Vorteile von Streamingdiensten. Alles abrufbar für wirklich einen sehr gut bezahlbaren Preis pro Monat und dann eben diese lästige Werbung weg. Aber ja, jetzt sind wir in so einer Konsolidierungsphase und ich glaube, es wird sich durchsetzen. Also es zeigt sich ja, dass das eben augenscheinlich bislang ganz gut funktioniert. Und es ist ja auch nicht so, dass sich das auf Netflix reduziert. Also Amazon hat ja auch schon da entsprechende Pläne und andere werden diesem Beispiel folgen. Und dann ist irgendwann die Frage, was macht man dann? Zurück zum Eigentum? Wieder alles kaufen?
Ja, oder noch schlimmer, zurück zum Klauen. Das war ja nun auch mal, bevor es die Streamingdienste gab, also gerade bei Audio, war das ja nun sehr, sehr hoch im Kurs. Jeder hat das gefühlt gemacht. Kam mir zumindest so vor. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, die haben es getan. Das ganze Thema Tauschbörsen und so, das gab es ja zu dem Zeitpunkt, das ist ja deswegen so stark abgeebbt, weil viele Leute jetzt eben einfach viel bequemere, auch legale Lösungen gefunden haben. Und da muss man halt sehen, das wird sich wieder ein bisschen verteilen. Aber du hast natürlich recht. Im Endeffekt hat es auch einen Vorteil, wenn ich dann sage, okay, ich gucke das sowieso nicht so oft, aber diese eine Serie möchte ich mal gucken. Dann gucke ich das halt mit Werbung 4-mal in der Stunde. Ist jetzt so ähnlich wie Privatfernsehen, kennt man. Kann man auch mitleben, aber irgendwie, also schön ist die Entwicklung irgendwie nicht. Das Exklusive geht halt verloren. Ne? Also das ist genauso, ich keine Ahnung, Audio-Streaming-Dienste mit Werbung dazwischen, weiß nicht, ist bestimmt der nächste Schritt, der dann wieder kommt. Die waren ja zuerst rein, teilweise werbefinanziert, sodass man reinhören konnte. Demnächst wird man wahrscheinlich auch für das Bezahlabo inklusive Zwischenwerbung irgendwas bekommen und dann hat man noch ein günstiges Einstiegsabo. Schön ist es trotzdem nicht. Und es wird dann, klar, die Leute, die eine hohe Schmerzgrenze haben, denen es halt wichtig ist, keine Werbung zu bekommen, die werden das so machen. Oder, ist auch recht, habe ich letztens schon drüber nachgedacht, zurück zum Eigentum. Dann müsste ich jetzt allerdings eine ganze Menge Songs erstmal nachkaufen, die ich jetzt in den letzten Jahren sozusagen über Streaming-Services gehört habe.
Ja, und vielleicht platzt da auch ein wenig so eine Illusion gerade, dass die Streamingdienste so aus ihren Anfangsjahren jetzt herausgehen, wo sie einfach nur Reichweite aufgebaut haben, wo die Wirtschaftlichkeit ja nicht an allererster Stelle stand, sondern erstmal einen riesigen Kundenstamm aufzubauen. Natürlich wollte man Gewinne, aber jetzt ist man in dem Zeitalter der Konsolidierung, jetzt will man die Gewinne maximieren, jetzt hat man eine gewisse Basis, man sieht auch, der Kuchen ist immer mehr verteilt, man kann da jetzt nicht mehr so Millionen, Abermillionen von neuen Nutzern gewinnen, weil das einen Hickhack gibt und die Inhalte sind ja auch teurer geworden, weil eben man muss immer mehr in die Waagschale werfen, um gegen die anderen bestehen zu können und weil es eben auch immer mehr Anbieter am Markt gibt, die auch diese Dienstleistungen der Filmstudios und so weiter dann einkaufen, sind die Preise auch nicht gesunken. Wir haben das ja in diesem Tarifkonflikt gesehen, der dort dann stattgefunden hat, da in Hollywood jetzt im letzten Jahr. Das ist ja eben auch um die Frage ging, so, ja, einerseits die gerechte Vergütung derjenigen, die produzieren, aber das eben auch durch die hohe Nachfrage ist auch schwieriger und teurer geworden ist, hochwertige Inhalte zu produzieren.
Tja, ich finde das ja traurig alles.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Das ist mein Fazit.
Das ist mein Fazit zu der ganzen Streaming-Sache. Ich finde es traurig. Es war wirklich einfach entspannt die ganze Zeit und jetzt wird es langsam zu einem Nervfaktor, so in der Freizeit. Ich kann ja mal schauen, was unsere Zuschauer ein bisschen dazu sagen. The State of Trans sagt zum Beispiel, manche Unternehmen denken, die Kunden würden nicht genauso betriebswirtschaftlich denken wie sie selbst. Globalisierung funktioniert nicht nur in eine Richtung und irgendwann ist ein Preis erreicht, bei dem die Toleranz der Kunden gegen Null strebt. Mal schauen, da hat Malte ja eine gegenteilige Meinung eben gehabt. Ich hatte ja auch
Punkt,
irgendwo,
nee, Moment, ja. Also der Punkt ist schon irgendwann erreicht, aber wann der Punkt erreicht ist, da
also
das
jetzt
ist
noch
häufig,
nicht, meinst du, ja.
Ja, die allgemeine Anschauung ist, dass der immer sehr schnell erreicht ist, aber dann ist es dann doch, dauert es doch sehr lange, bis der Punkt erreicht ist.
Dann hatte ich hier weiter oben noch einen Kommentar gelesen von Laura Michelle Lea. Ich habe das Werbeangebot und bin zufrieden, sind ja nur 2 bis 3 Minuten pro Stunde Werbung. Also es gibt auch Stimmen, die das halb so schlimm finden.
Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Dann sagt hier noch jemand, dass die Konkurrenz bessere Preise hätte.
Ja, aber halt manchmal nicht die Inhalte, ne? Das ist ja so das Gemeine an den Video-Streaming-Services, weswegen die meisten Leute nur einen Musik-Streaming-Service haben, aber teilweise bis zu 3 mit und ohne Hopping Video-Streaming-Dienste, weil eben nicht überall das Gleiche zu holen ist oder zu gucken ist.
Ja, dann schreibt Nico Ernst passend dazu, auch YouTube dreht kräftig an der Werbeschraube. Die probieren alle, wo die Schmerzgrenze liegt.
Und auch in der Preisschraube. Also YouTube ist ja auch richtig teuer geworden.
Ja.
Diese Premium-Variante.
Die hatte ich nie. Wie viel kostet die mittlerweile?
Ich meine, die ist irgendwie 15, 16, 17 Euro.
So teuer?
Keine Ahnung.
Ja, ja. Das ist richtig teuer.
Das ist richtig teuer für YouTube gucken,
ja,
vor allem.
Ja, schon teuer. Für, wenn man halt echt überlegt, dass man nachher irgendwie 15 Euro für die ganzen Streaming-Sachen bezahlt, das läppert sich wirklich ziemlich schnell mittlerweile.
Bin ich ja mal gespannt. Ich glaube,
wenn man sich 3003 anguckt, natürlich unbezahlbar.
Das sicherlich.
Ist immer ein Spottpreis dann.
Aber das kriegen ja wohl nicht wir, das Geld, was man für YouTube Premium ausgibt, oder?
Nein.
Und das kann man sich auch ohne YouTube Premium anschauen.
Genau. Die Werbung kann man da ruhig mal ertragen.
Dafür schon, ne? Ah ja, okay. Schauen wir mal, wie lange wir noch alles streamen, ob wir in den sauren Apfel beißen, wo unsere Schmerzgrenze liegt. Wahrscheinlich natürlich auch bei jedem irgendwo anders. Mal schauen, wann es die Streaming-Anbieter merken. Und wir machen jetzt mit Kategorie Rubrik Nummer 2 weiter.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Der Nerdgeburtstag ist heute wirklich wieder ein Geburtstag. Der Mann ist nicht tot. Es ist Toru Iwatani, das ist ein japanischer Videospielentwickler und der Erfinder von Pac-Man und der wird heute 69. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist ja sogar mein Alter, wo man keine Angst haben muss, dass er morgen dann nicht mehr unter den Lebenden ist.
Aber ich dachte, ja, ist der nicht in Pixels gefressen worden? Ach nee, ich glaube nur der Arm ist ihm abgebissen worden von seinem Ziehkind. Dem Pac-Man.
Ja, da habe ich gleich noch einen kleinen Ausschnitt zu. Hier habe ich schon mal ein Bild für euch, dass ihr euch den Mann vorstellen könnt. So. Der Toru Iwatani, der hat keine Ausbildung als Programmierer oder Grafikdesigner. Der hat sich das alles selbst beigebracht. Und er fing dann 1977 tatsächlich bei der japanischen Videospielfirma Namco als Spieleentwickler an. Da hat es ihn gestört, dass sich die meisten Videospiele an Männer gerichtet haben, weil es entweder um Krieg oder Sport ging. Und deshalb wollte er ein Spiel entwickeln, das auch Frauen mögen würden. Mit süßen, bunten Spielfiguren und einem leicht verständlichen Plot. Da ja, merkt man, dass das ja ein bisschen, ja, man merkt auch, dass es ein bisschen andere Zeiten waren. Also Frauen brauchen süße, bunte Spielfiguren und einen verständlichen Plot.
Ja, von einer verfressenen
Figur, ne?
Und warum gab es dann später noch Mrs. Pac-Man?
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das wohl seine, das weiß ich nicht. Vielleicht hat er dann gemerkt, dass das doch auch Männer ganz gerne spielen.
Naja, ganz offensichtlich haben das alle gern gespielt, aber tatsächlich war auch da, glaube ich, waren es doch auch mehr Männer gefühlt, oder? Ich weiß nicht.
Naja, auf jeden Fall war das seine
Zeit, wo man so in Arcade-Automaten rumstehen musste, um das spielen zu können.
Aber es war auf jeden Fall seine Grundidee.
Ja, cool.
Mit einem kleinen Team hat er dann Pac-Man entwickelt, das im Oktober 1980 veröffentlicht wurde. In Japan war das Spiel gar nicht so erfolgreich, aber in Nordamerika ging es durch die Decke und wurde schließlich zu einem der erfolgreichsten Arcade-Spiele aller Zeiten und ebnete den Weg für eine neue Art von Videospielen, wo eben nicht nur geschossen wurde. Ich kann euch ja mal hier,
sondern gemampft.
Falls es irgendjemand nicht weiß, wie genau das aussieht oder aussah, das ist Pac-Man.
Das ist Pac-Man. Und weiß jemand, wie die Geister heißen? Ich habe die Namen alle vergessen.
Warte, das steht hier am Anfang in diesem Video. Die werden Oh.
Nee, das, ja, da.
Da steht es.
Ja, das sind aber nicht die, die man kennt.
Ach so. Naja.
Das sind die japanischen, ne? Ah, doch, da sind sie. Ach nee, Moment. Pinky, ja, genau. Pinky, aber die anderen.
Aosuke.
Es gibt glaube ich, noch englischte andere. Also Pinky gibt es auf jeden Fall, aber es gibt, glaube ich, noch mehr.
Die habe ich jetzt hier
leider nicht. Kann bestimmt der Chat gleich nochmal sagen, wie die Geister heißen.
Der Toru Iwatani hat 2010 einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde für die meisten installierten Münz-Arcade-Automaten weltweit bekommen. Das sind nämlich 293.822. Und Pac-Man bekam im Laufe der Zeit einen Haufen Merchandise, mehrere Fernsehserien und kommt auch immer wieder in Musik und Filmen vor. So zum Beispiel auch in dem Film Pixels aus dem Jahr 2015, hat Volker ja gerade schon vorweggenommen. In dem ist es schon wieder am Rumgackern, Volker.
Ich habe Entschuldigungen gesagt.
Warum? Ach so, weil du es vorgenommen hast.
Weil ich es vorweggenommen habe.
Ich dachte, du lachst schon wieder, weil irgendwas im Chat geschrieben wird.
Oh, die können nicht. Da lache ich ständig, aber heimlich und leise.
Zurück zum Film. In dem Film hat Toru Iwatani einen Cameo-Auftritt als Arcade-Techniker. Den habe ich. Oh, na toll.
Nee, das ist er nicht.
Das ist er nicht.
Pell World, sollten wir auch mal drüber reden.
Habe ich, oh no, weil ich doch vorhin Probleme hatte hier mit meinem Dings, ist die Vorbereitung dahin gewesen, mit meinem Bildschirmteil.
Da ist die ganze YouTube-Werbung.
Sorry, die müssen wir jetzt gucken, ich habe kein YouTube-Premium. Okay, hier, jetzt aufpassen, da hat er, das ist er, und da hat er so einen Mini-Cameo-Auftritt gehabt als Arcade-Techniker.
Ach, wie witzig, ne, das habe ich ja nicht vorweggenommen, der Witz
das nächste kommt gleich noch, das, was du gesagt hast.
Das
genau,
war
also
gar nicht
er hat. Nee. Er hat da nämlich auch. Oh, na toll. Es tut mir wirklich sehr leid. Es war alles top vorbereitet und dann nicht mehr.
Das ist doch kostenlose Werbung, das ist ja unfassbar.
Jetzt müssen wir hier schon bei der Heise-Show schon Werbung mittendrin angucken.
Genau, das gibt es hier doch gar nicht.
So,
da
Moment.
Sind die Namen
also hier.
Übrigens gerade noch gekommen. Da ist es, genau. Ach, das war er gar nicht selbst.
Nee, das ist ein Schauspieler. Und der spielt ihn aber. Also, das soll er sein. Und in dieser Szene ist sein Pac-Man außer Kontrolle geraten und fährt da wild geworden durch die Stadt. Und er ist quasi der Vater, der versucht, ihn zu beruhigen.
Hast du den Film etwa nie gesehen?
Nein, also
Ist wirklich sehr witzig und ganz gut, mal abgesehen von dem präpubertären Humor des Hauptdarstellers. Aber
spielt
halt
da nicht Adam Sandler mit?
Ja, genau.
Ja, da bin ich grundsätzlich raus.
Das ist das Problem. Aber ansonsten ist das halt für Leute, die diese Videospiele der 80er mögen, eigentlich schon lustig.
Ich habe weder diese Spiele gespielt, noch bin ich Adam Sandler-Fan.
Ja, okay, dann geht natürlich gar nichts. Man muss Adam Sandler schon ertragen können. Der Witz ist übrigens, wo wir gerade in YouTube das Ganze gucken, der Film Pixels geht wiederum auf ein YouTube-Video zurück mit dem gleichen Namen, ich glaube von irgendeinem französischen Digitalkünstler. Genau, da ist der abgeknapste Arm. Und daraus haben die ein Drehbuch für einen Film gemacht. Also das ist voll Inception-mäßig hier gerade.
Ja, also auf jeden Fall Wurde er da sogar von jemandem gespielt? Also er hat's geschafft. Er wurde in einem Hollywood-Film porträtiert von einem anderen Schauspieler. Und er war ja auch selber zu sehen. Und wenn er nicht gerade in Hollywood-Filmen mitspielt, dann ist Jiro Iwatani mittlerweile Professor an der Universität Tokio und unterrichtet dort angehende Spieleentwickler.
Cool.
Genau.
Ich finde das gut. Und er lebt noch. Großartig. Aber das wusste ich nicht. Das macht mich richtig traurig. Andererseits habe ich jetzt wieder was gelernt.
Was macht dich traurig?
Na, dass ich dachte, dass er das selber ist in dem Falle.
Ach so,
ich habe das nie geprüft.
Nee, das ist das er nicht.
Das ist sad.
Hier ist er. Das ist
er. Hat eine andere Brille.
Nein, das ist ein komplett anderer Mann. Ich finde vor allem der ihn spielt, der sieht viel älter aus als er. Da wäre ich ein bisschen beleidigt gewesen. Der sieht schon älter aus, oder?
Ja, der sieht schon ein bisschen älter aus.
Ja, naja. Gut, das ist der Toru gewesen. Boah, jetzt hätte ich schon gekündigt von unserem Chat.
Ja, aber das Lustige ist, nicht wegen Respektlosigkeit gegenüber Dr. Zota, sondern wegen Respektlosigkeit gegenüber Adam Sandler. Volker, was macht das mit dir?
Also, wie soll ich sagen, ich habe Anna ja noch nie gekündigt.
Ja, ein
Glück.
Das ist
ja immer nur der Chat.
Basisdemokratie.
Oh je.
Oh Gott, ich glaube, dann würden wir alle nicht lange arbeiten. Kann das sein?
Ja, man sieht nur leere Stühle hier vor dem Mikrofon.
Ich glaube, unser Chat mag uns ja einigermaßen, aber wenn wir jetzt so das Forum oder so abstimmen lassen würden, würde es vielleicht anders aussehen.
Oh ja, das ist ganz schlecht.
Okay, bevor wir uns hier weiter nachher doch noch hier gegenseitig kündigen, machen wir nochmal mit unserem letzten Thema für heute weiter. Seit ChatGPT im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, reden ja alle nur noch über KI gefühlt. Nach und nach kommt sie überall zum Einsatz. In der Meteorologie ist man am Thema KI aber tatsächlich schon viel länger dran. Und mit den neuesten Entwicklungen in diesem Bereich steht jetzt wohl eine Art Revolution in der Wettervorhersage bevor. Inwieweit kommt künstliche Intelligenz in der Wettervorhersage denn jetzt schon zum Einsatz? Kann das jemand erklären?
Ja, ich glaube, ich kann das erklären. Ich habe von diesem Artikel mal gehört.
Könnte sein, dass er den geschrieben hat.
Also es ist tatsächlich so, dass die KI im Bereich der Wettervorhersagen als wunderbare Ergänzung gesehen wird. Nicht als Ersatz für die numerischen Modelle, Rechenmodelle, die man bislang angewendet hat, aber eben als zusätzliche Ergänzung. Und es gibt tatsächlich da schon große Fortschritte. Man hat unter anderem auch Lösungen ausprobiert, die von Big Tech Firmen kamen, wie zum Beispiel Google, Graphcast. Das kann man heute noch einsehen bei einer europäischen Seite, wie da die aktuelle Vorhersage aussieht. Und man forscht aber auch gerade beim Deutschen Wetterdienst sehr stark eben an eigenen Lösungen im Verbund mit europäischen Partnern. Den Vorteil, den man sieht, ist, dass einerseits zum Beispiel mit KI auch Berechnungen vorgenommen werden können, ohne jetzt dann irgendwie einen Großrechner bemühen zu müssen. Also dass das Ganze eben dann auch selbst auf dem Laptop dann möglich ist. Und das andere ist dann so der Ansatz, den KI hat, eben wie bei der Text-KI, einfach aus unzähligen Parametern und mit dem an der Analyse von Verläufen eben vorherzusagen, wie es weitergehen könnte. Und da haben so diese Feldversuche halt ergeben, dass tatsächlich sich da doch einiges von sehr positiv und akkurat ableiten lässt und dass das eben die Verbesserung ist. Naja, und ich meine, das ist ja einer der größten Wünsche der Menschen, dann eben noch akkuratere Wettervorhersagen zu bekommen. Subjektiv hat man ja das Gefühl, es stimmt ja nie. Und objektiv stellt es sich wahrscheinlich ein bisschen anders dar, aber ich gestehe, ich gehöre auch zu denen, die so subjektiv immer mal denken, da muss doch wirklich mal ein Ruck rein in diese Wettervorhersage. Und das ist natürlich dann sehr vorteilhaft. Aber auch gerade natürlich in Zeiten des Klimawandels, wo eben auch dann größere Veränderungen sind und der steigenden Datenmengen auch. Weil die Sensorik wird immer besser, die Satelliten werden immer besser, aber es sind auch unglaubliche Datenmengen zu bewältigen, aus denen man dann Wettervorhersagen errechnen muss oder kann.
Im Chat hofft man, dass es dann Wunschwetter gibt mit der KI. Das wäre auch schön.
Lokales Wunschwetter wäre super. Aber ich glaube, genau das kann sie ja noch nicht beeinflussen, kann sie ja noch nicht. Aber das ist schon ganz interessant, ne? Weil man bisher ja wirklich für die großen Wettermodelle und Weltwetterlagen und sowas braucht man ja Supercomputer, ne? Eigentlich teilweise die durchaus in den, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich nicht mehr in den Top 50 oder so mit rumrangieren. Das weiß ich überhaupt nicht, muss ich zugeben. Aber das ist halt ja eben ein riesiges Dartmodell, das man da abfahren muss. Und dann kann man halt, naja, ansatzweise ja halt die Physik, die dahinter steckt, simulieren, während man hier bei diesem Ansatz mit generativer KI natürlich ganz anders vorgeht und im Prinzip gar keine großartigen Wetterkenntnisse dann in Anführungszeichen dafür braucht. Ne? Das ist ja halt ein ganz großer Unterschied. Das ist nur jemand, der Bauer mit einer jahrzehntelangen Erfahrung, der sagen kann, wenn er das Wetter von heute riecht, wie es morgen wird. Das ist dann eher sozusagen der Ansatz der generativen KI an der Stelle, während halt an einer anderen Stelle ganz, ganz viele Leute eben damit beschäftigt sind, Supercomputer zu füttern und Hochleistungsrechner. Das finde ich schon sehr interessant, ist aber eine ganz andere Art. Ne? Das ist halt eine beobachtende Art sozusagen da und gar nicht so sehr, ich versuche jetzt die Luftströme etc. zu simulieren.
Ja, wobei das ja vorher auch schon stattgefunden hat, diese sogenannten Reanalysen, dass man sich einfach dann das Wetter, was man errechnet hat, nochmal herannimmt und das dann den Realitätsabgleich macht mit dem, was sich tatsächlich ereignet hat und versucht dann herauszufinden, welche Faktoren waren denn vielleicht falsch oder nicht akkurat genug, die dazu geführt haben, dass die eben da Vorhersage und tatsächliche Realität auseinanderlagen. Und diese Erkenntnisse, die man gewinnt, kann man ja wiederum einsetzen, um die numerischen Modelle dann zu optimieren. Und auch da kann ja KI eine große Rolle spielen. Aber natürlich auch in der Wettervermittlung. Das fand ich auch ganz interessant. Also auch das Thema Chatbot ist bei den Wetterdiensten eines, was sie da behandeln, dass sie eben sagen, die Wettervermittlung ist ein großer Punkt und auch der Wunsch, dass das immer individueller geschieht und nicht jetzt so, sag mal, die Deutschland-Wetterkarte an die Wand geworfen wird und dann hast du so wirklich in groben Rastern eine Wettervorhersage. Auch da kann KI eine wertvolle Hilfe sein. Also mich hat es wirklich, muss ich sagen, ein bisschen überrascht. Ich hatte irgendwie so ein bisschen mit Schubladendenken bin ich rangegangen und habe gedacht, naja, wenn du mal nachfragst, dann sagen sie bestimmt, ja, wir sehen das, aber in 10 Jahren nehmen wir das Thema mal auf. Aber so ist es überhaupt nicht. Also da ist man eigentlich schon auf dem KI-Zug drauf gewesen, bevor das jetzt mit ChatGPT so ein großes, ja, globales Aha auch ausgelöst hat in der Medienwelt.
Ich hatte in deinem Beitrag gelesen, dass es da auch schon von Google irgend so ein System gibt.
Ja, Craftcast, genau.
Aber sind die dann schon weiter jetzt als so unser deutscher Wetterdienst oder ist der?
Nein, das bewegt sich auch so im experimentellen Stadium. Also Craftcast hat eben schon, und das fanden alle bemerkenswert, dafür, dass es ein neues System ist, bemerkenswert gute Vorhersagen ausgeworfen, die auch die numerischen Modelle in manchem übertroffen haben, aber manchen eben auch nicht. Und das hat eben dann auch gezeigt, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, einfach alles auf KI umzustellen und die numerischen in Rente zu schicken, sondern dass irgendwie eine Mischung, die das Beste aus beiden Welten eigentlich so dieses Optimum ist. Und das ist auch das, was jetzt auf der Roadmap der Wetterdienste steht, dass sie jetzt sich so Pläne gemacht haben, dass sie in 5 Jahren so weit sind, dass KI schon fest integriert ist und eine zentrale Rolle spielt. Wobei sie eben auch sagen, und da sind sie wiederum nicht auf dem Hype-Train drauf. Ich meine, ChatGPT und Co. ist ja auch ein offener Feldversuch. Man wirft die KI einfach mal auf die Menschen und schaut mal, was passiert. Und wir haben ja oft genug darüber gesprochen, was für exotische Dinge dabei herauskommen, von Halluzinationen über Unfug und so weiter. Aber hier ist es tatsächlich so, dass man schon sagt, den qualitativen Ansatz, den man bislang hatte, auch bei numerischen Modellen, fährt man fort. Also man überstürzt das jetzt nicht und stellt irgendwie irgendwelche Systeme auf KI um, auf gut Glück und dann guckt man mal, ob es richtig ist, sondern man lässt sich durch anfängliche Erfolge nicht jetzt blenden und macht lange Beobachtung und Abgleich, ob denn KI tatsächlich das Versprechen hält, mit dem es jetzt so angetreten ist, beziehungsweise diesen ersten Erfolgen. Das ist schon so, dass dann eben, da denkt man weiterhin in größeren Kategorien, was den Zeitstrahl angeht.
Im Chat geht man nur davon aus, dass jetzt in der Wettervorhersage Leute beleidigt werden von der KI.
Capellino dreht das sehr weit, ne? Das ist ganz witzig. Mhm. Lustig wird es, wenn die KI mit Wolken auf die Wetterkarten im Fernsehen auf dem Greenscreen zu sehen sind, die Moderatoren beleidigt. Dann so im Hintergrund so Wolken, die dann, wenn man die Augen etwas zusammenkneift, das ist doch gerade auch sehr in, dann irgendwelche Beleidigungen irgendwie wahrscheinlich darstellen oder irgendwie sowas. Aber ich finde, also wichtig ist ja auch mit den numerischen Analysen geht es da, oder da geht es ja auch ganz stark darum, nicht in Anführungszeichen nicht nur das Wetter vorherzusagen, sondern auch zu verstehen, wie bestimmte Wetterlagen funktionieren. Und wie gesagt, die KI, das habe ich ja, die habe ich ja eben verglichen mit dem erfahrenen Bauern, der auf dem Feld steht, der halt das Gesamtwissen aller Bauern von, keine Ahnung, hier bis Timbuktu hat, die sozusagen das Wetter beobachten, die das ja ganz anders machen. Die haben natürlich auch ein Wissen und auch daraus wird man bestimmte Erklärungen ableiten können, einfach aus der schieren, ich sag mal, Erfahrungsmenge, die in sowas dann drinstecken kann. Aber das ist trotzdem natürlich ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen finde ich auch, also in der Kombination kann einen das, glaube ich, ein ganz Stück weiterbringen. Ob das heißt, dass ich nass werde, wenn ich aus der Tür trete oder nicht, ich glaube, das kann man immer noch nicht so genau sagen danach. Weil das halt immer noch eine Herausforderung ist, weil Wetter eben doch von sehr, sehr vielen Faktoren abhängig ist und vor allem sich lokal gar nicht so gut vorhersagen lässt.
Aber es schadet ja nicht, wenn die KI es vielleicht etwas besser macht, die Vorhersage. Natürlich. Das wäre ja schön.
Und wenn auch ich den Wetterbot beleidigen, ach nee, umgekehrt, er mich.
Ein Cloud-Dienst im besten Sinne.
Ja, oh.
Oh, schön. Oh. Ich würde sagen, damit beenden wir dieses Thema jetzt auch, weil schöner kann es nicht werden. Und jetzt gehen wir zum Quiz.
Die Quizfragen der Woche.
Aber jetzt geht es nur bergab.
Nein, Malte, ich glaube, du kannst heute glänzen.
Oh.
Weil es geht um 40 Jahre Macintosh.
Ah, oh, ich habe Hunger. Entschuldigung. Oje.
Ja, auf Äpfel, Mac and Cheese.
Na sicher. Mac and Cheese? Ach so, ja genau. Ach so.
Also der Mac ist, wird 40 Jahre alt diese Woche. Mhm. Und deshalb geht das Quiz darum. Ja. Da erwarte ich jetzt einiges von Malte.
Ich Big werde Mac. Auf ganzer Länge also enttäuschen, befürchte ich. Aber.
Das glaube ich nicht.
Also Markus' Vorhersage war, dass du 1 bis 2 Fragen ganz sicher beantworten werden kannst und bei einer wird es knifflig.
Markus hat aber bestimmt was ganz Böses in petto, weil ich mich ja, letzte bestimmt. Woche so abfällig über ihn geäußert habe.
Oh. Schauen wir mal.
Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, doch, ich hab doch bemängelt, dass es da keine vernünftige Begründung gab dann für deine Antwortoption.
Oh ja, jetzt gibt es bestimmt ganz viele Nerd-Facts dazu.
Ja, da gibt es einige.
Legen wir los, ab in die Arena.
Wir fangen mal mit Frage 1 an. So, der Name Macintosh spielt auf eine Apfelsorte an. Also da habe ich auch ein tolles Bild von Markus bekommen. Da könnt ihr euch den Apfel direkt mal angucken.
Oh, ui.
Das ist der Macintosh.
Nein. Schön rote Bäckchen.
Und dieser Name war eine Idee des Mac-Entwicklers Jeff Raskin. Wenn es nach Steve Jobs gegangen wäre, hätte der Macintosh aber anders geheißen. Welchen Alternativnamen favorisierte Jobs? MyMate, Abram, Personal Pal oder Bicycle?
Bicycle?
Bicycle.
Okay, interessant. Ja, Malte, jetzt, wir sind sehr auf dich, wie soll ich sagen?
Boah, ja, da geht's nämlich schon los.
MyMate, Personal Pal.
Wenn das die Frage gewesen wäre, von welchem Projekt Jobs herkam, dann hätte ich sofort antworten können. Das war das Lisa-Projekt, da war er ja rausgeflogen. Und dann hat er sich ja Raskin angeschlossen und den Macintosh nach vorne gebracht. Abram glaube ich nicht. Bicycle sehe ich jetzt auch nicht. Personal Pal. Also ich würde auf den MyMate jetzt tippen, so vom Bauchgefühl her. Aber ach, das sind die ganz frühen Apple-Jahre. Da ist alles, da ist allerhand Schlimmes passiert noch.
Der Apple MyMate.
Weil der Ansatz war ja Ansatz war ja so einen bezahlbaren Homecomputer zu machen, der Macintosh. Das war ja so der Gegenentwurf zu Lisa, was ja sehr perfektionistisch gemacht war und Geld spielt keine Rolle.
Und wofür könnte dann Abram stehen?
Ja, das weiß ich nicht.
Ja, weiß ich auch nicht.
So, ihr müsst euch festlegen.
Keine Ahnung. Also, warum hieß der eine Lisa? Wissen wir das?
Weil das war ja, also seine Tochter heißt ja Lisa.
Und sein Vater heißt nicht zufällig Abraham? Ja, keine Ahnung.
Dann rate. Nach Gefühl.
Ich fühle, das kannst nur du, Anna. Was fühlst du denn?
Ich weiß die Antwort.
Ich fühle gar nichts. Ich finde Abram irgendwie lustiger, weil es mit A anfängt und irgendwie so wie der Anfang. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bicycle finde ich beknackt. Personal Pal ist ein doofer Name. My Mate klingt eher nach Honor. Honor My Mate 10. Keine Ahnung, das gab es da noch nicht, die Firma. Keine Ahnung, ich weiß
nicht. Ja, dann nimm doch Abram, wenn du das am besten findest.
Ich habe aber keine Ahnung, warum. Das klingt halt lustig.
Ist ja egal. Und Malte nimmt A, My Mate.
Ich bleibe bei A, auch wenn ich da keine Ahnung habe.
Okay. Ja, Steve Jobs hat den völlig bescheuerten Namen Bicycle vorgeschlagen.
Nein.
Jetzt brauchen wir eine Begründung dafür.
Ja, also gemäß dem Motto Bicycle for your mind wollte Jobs den Namen Bicycle für den Mac durchsetzen. Was aber mit der Zeit scheiterte, weil sich das Entwicklerteam weigerte, den Begriff zu verwenden, die man sau bescheuert.
Das ist ja wohl wirklich dämlich. Da ging es doch nur, das Ego durchzusetzen, oder? Gut, dass er das nicht gemacht hat. Aber stell dir vor, was man heute sagen würde, das Bicycle wird 40, so ein Quatsch.
Ja.
Also wirklich.
Aber es hätte viele schöne Überschriften ermöglicht.
Ja, definitiv. Okay.
Eine runde Sache. Der Bicycle wird 40.
Doppelt rund. Ein Einrad.
Ja, genau.
Das Einrad unter den Blinden, egal.
Oder damals in schlechten Jahren hatten Platten. Der Bicycle hat einen Platten.
Oh. Ach, na, was schade.
Was ist da entgangen?
Na gut, dann vielleicht doch nicht bescheuert, aber schon.
Doch, völlig bescheuert. Strampel dich ab, sehr gut. Bicycle, strampel dich ab.
Okay, dann hoffen wir, dass die nächsten zwei Fragen, die sind, die Malte weiß. Was war Crypto Operating System im Mac-Zusammenhang? Eine damals innovative Sicherheitsebene der Darwin-Architektur, Apples nicht fertig entwickelte Antwort auf Windows 95, ein früher Arbeitstitel für Mac OS X oder eine nie veröffentlichte Mac OS-Alternative aus Sachsen?
Okay, die Fragen sind alle echt bizarr, oder?
Ja,
meine Güte.
Ich habe ja gesagt, der will rächt sich an mir.
Ja. Das war das Crypto Operating System. Also Darwin ist doch erst die war nicht Darwin erst die Grundlage für Mac OS X 10, Entschuldigung.
Mhm.
Das mit
Sachsen würde ich jetzt mal ausschließen. Dass das ein früher Arbeitstitel für Mac OS 10 war, habe ich auch noch nie gehört. Und was hatten wir noch auf Seite 1? Da waren dann diese Sicherheitsarchitektur. Das ist eigentlich das, was für mich am wenigsten bizarr klingt.
Was stand da noch? Da stand noch was. Kriegen wir noch mal Seite 1?
Was soll ich noch mal, soll ich noch mal vorlesen?
Windows 95 auch nicht. Warum auch Krypto? Das ist, glaube ich.
Crypto Operating. Was war Crypto Operating System?
Ich würde die Sicherheitsebene nehmen. Aber das ist wahrscheinlich zu einfach, ne? Weil das passt ja gut zur Antwort A. Es muss ja wahrscheinlich was Bizarres sein.
Weiß ich nicht. Aber weiß ich noch nicht. Crypto hat mir irgendwas, gab es da irgendwas mit Verschlüsselung drin? Kos? Keine Ahnung. Ja, A ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt, aber ist bestimmt Quatsch.
Wollt ihr dann beide A nehmen?
Aus Verzweiflung, ja.
Aus Verzweiflung, ja. Okay, ich logge für euch beide. Ich logge für euch beide A ein.
Das wird Ach, du Nullrunde. Freust dich schon so, Anna, das ist bestimmt falsch.
Das ist schlecht.
Die richtige Antwort ist D, eine nie veröffentlichte macOS-Alternative aus Sachsen.
Ich drehe durch.
Ja.
Muss man das kennen? Nein.
Also nein, ich kannte es nicht. Also Crypto Operating System wurde 1997 angekündigt und voll kompatible Alternative zum Apple-Betriebssystem macOS, die zudem besondere Sicherheitsklassen einhalten sollte. Hersteller der nie erschienenen Software wäre eine Firma namens Omega aus Sachsen gewesen. Der Preis hätte bei 169 D-Mark gelegen. Da es außer Gerüchten und ein paar hochtrabenden Versprechungen und Broschüren nichts weiter gab, war es möglicherweise ein groß angelegter Bluff, um Investoren anzulocken.
Ach Gott. Ja, spannend. Malte, wir haben noch eine Chance, wenigstens einen Punkt zu retten.
Ja. Ihr müsst halt immer die lustigsten Antworten nehmen.
Wo sind Ben Schwan und Leo Becker, wenn man sie braucht?
Echt jetzt? Ich bin ganz traurig.
So, ihr habt ja jetzt noch eine Chance. Frage Nummer 3. Suzumi war ein bekannter Systemsound in macOS. Was hat es mit dem Namen auf sich?
Das ist ja echt. Das ist, also echt, das ist ja unfassbar.
Das gibt Ärger.
Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Wenn ich das nächste Mal in Hannover bin.
Aber vielleicht kriegt ihr es ja trotzdem noch richtig getippt. So, also Antwort A. Das ist Finnisch und heißt so viel wie ich bin wach. Es stammt aus dem Japanischen und bedeutet, es funktioniert nicht. Es ist eine lautmalerische Anspielung auf einen Streit mit den Beatles. Oder es spielt auf den Genesis-Song Susudio.
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 Nee, Susudio.
Susudio.
Susudio. Susudio. Oh Gott, ich will hier nicht singen.
Vielleicht bringt uns das auf die Lösung.
Ja. Vielleicht also ist es dann der Sound, den du danach
Also es ist ein Startsound, sagtest du.
Es ist, ein Systemsound.
Genau.
Systemsound.
Das ist fies, weil ich dachte nämlich, Startsound, ich bin wach, das würde passen. Suzumi, irgendwas, das klingt schon irgendwie so finnisch, finde ich.
Dürfen wir den mal hören? Dürfen wir den mal hören, den Sound?
Ja, also mir wurde der mitgeschickt, aber ich kann über Bildschirmfreigabe das nicht mit Ton abspielen.
Ach so.
Nee.
Wie klingt der denn? Sag doch mal.
Habe ich vergessen.
Oh, wie gemein. Oh.
Weil ich kann den, ihr überlegt ein bisschen, ich gucke, ob ich den nochmal hier rauskriege.
Ja. Ob ich den rauskriege. Aber nicht, dass da irgendwie steht Startsound 1. Punkt. AIFF.
Ach so, also es kann auch sein, dass da dabei steht.
Der scheidet ja schon mal aus. Es war ja ein Phil Collins-Song, so Studio.
Ja, das stimmt. Wieso scheidet der dann aus?
Ja, weil die Antwort komplett falsch ist. Das hat der Phil Collins als Solokünstler, hat er das doch gemacht, oder?
Ach so, oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Ist das ja, so? Hat doch. Er das als Susudio? War von echt? War
ja,
das, echt,
ich, das war da bin ich mir ziemlich sicher, dass das von Phil Collins als Solokünstler war und nicht von Genesis.
Okay, dann, also, aha, das sehe ich es auch nicht. Und, ja.
Das mit den Beatles, ich meine, Apple hatte ja mal mit den Beatles, beziehungsweise dieses Apple-Namens Ärger. Kann natürlich dann. Aber warum eine lautmalerische Anspielung? Also wie soll so eine lautmalerische Anspielung ausschauen?
Also ich habe den Link, wo da der Sound zu hören ist, mal in unserem Producer geschickt. Vielleicht kann er den mal abspielen.
War das der Ton?
Nee. Das war die.
Ich höre nichts.
Ich höre nichts.
Nee, ich höre auch nichts. Oh, da war was.
Plöng. Das klingt.
Da.
Das klingt nicht wie der Startsound. Das klingt eher wie, es geht nicht.
Das ist ein Fehler.
Dann wäre es B. Ja.
Ja, wäre ich.
Das ist jetzt natürlich fies gewesen, ja. Aber dieses Ich bin wach und so, das ist schon clever. Das ist nicht, dass irgendwas gehen würde, oder?
Ja. Und der Ton, der eben da war, das war die Putzfrau.
Okay.
Die wieder pünktlich eingekommen ist.
Ein Startsound oder wie?
Nee, sie hat Hallo gesagt.
Ach so.
Irgendwie so leise. Ich glaube, das.
Also ja, japanisch klingt es auch ein bisschen tatsächlich, ne? Irgendwie. Ich wäre für B tatsächlich. Also sonst, ich hätte bei dem, wenn es der Startsound gewesen wäre, dieses etwas sattere, dann hätte ich gedacht, es wäre A und
ich bin wach. Ich bin wach kann es natürlich auch sein, wenn es so ein Hinweissound ist, ne? So irgendwie klingt ja schon, aber ja, nee, aber Volker hat ja meistens das bessere Gefühl, deshalb verschließe ich mich einfach mal Volker.
Oh, danke, das ist so gemein. Ja, danke, und jetzt wird es eine Nullnummer. Anna grinst
also beide,
schon.
Beide sind für Japanisch?
Ja, war er nicht mal auch wieder Steve Jobs, Japan-Trip, irgendwas, keine Ahnung.
Okay, wir loggen das jetzt ein. Ja, und ich habe ja versucht, euch zu sagen, nehmt immer die verrückteste Antwort. Und die ist ja wohl nicht japanisch, sondern
lautmalerisch.
Die Beatles.
Nein.
Natürlich. So, Erklärung. Suzumi klingt lautmalerisch wie so sue me. Also verklagt mich doch.
Und das soll man wissen, also.
Und das bezieht sich darauf, dass Apple mit der Beatles-Plattenfirma Apple Corps Limited rechtliche Schwierigkeiten hatte. Sie hatten sich vertraglich Ja, sie hatten sich vertraglich darauf geeinigt, dass Apple sich nicht in Musikbelange einmischt und Apple Corps Limited sich nicht in Computerdinge einmischt. Dadurch entstand die absurde Situation, dass die Apple-Anwälte bei Systemtönen aus rechtlichen Gründen keine musikalischen Begriffe verwenden wollten und die Tondesigner mit Verboten nervten. Und dann haben sie das deshalb Susumi genannt.
Susumi, und echt, wie geil.
Dann haben dann wir noch
die anderen Antworten finde ich dann umso besser, weil das so tatsächlich so ein bisschen anklingt.
Die haben euch in die Irre geführt.
Oh Gott, Malte, wann hatten wir das letzte Mal eine komplette Null?
Ja, aber das ist ja auch wirklich unnützes Partywissen hoch 10, oder?
Ja, da kann ich euch noch eins mit auf den Weg geben, noch ein unnützes Partywissen. Am liebsten hätten die Designer von Apple den Ton zwischenzeitlich Let It Beep genannt, um die Beatles-Anwälte zu trollen.
Sehr schön.
Let It Beep wäre sehr schön gewesen.
Let It Beep.
Das wäre sehr schön gewesen. Aber, oh, das war, ja.
Ja, Nullrunde. Naja.
Da hat er uns richtig übel dran gekriegt.
Ja, ich glaube, wir müssen Markus mal sagen, dass er so ein bisschen nettere Fragen stellen
geht muss. Geht der Flame War Heise Show versus Markus in die nächste Runde?
Genau, aber weißt du, was wichtig ist natürlich, was Markus, also wie gut er dich eingeschätzt hat, weil er gemeint hat, zwei kannst du locker beantworten und eines knifflig. Jetzt ist, ich wüsste nicht mal von den dreien, welches ist jetzt die knifflige gewesen.
Das hat er mir auch nicht dazu gesagt, aber.
Ja, gut, ich meine, das könnten jetzt so Anekdoten sein, die über den Weg gelaufen sind, aber ich fand, das war jetzt keine der gängigen, die man so rund um Apple-Themen dann so als gängig bezeichnen würde.
Aber um es positiv zu sehen, wir haben alle jetzt Nerdwissen hinzugelangt, aber also so, wirklich ja. Expertenwissen, was wirklich also, nicht jeder weiß.
Gleich auf die nächste Party, da können wir jetzt brillieren.
Und dann kannst du Let It Beep singen.
Eine Aftershow-Party, der heiße Show.
Die haben wir jede Woche. Jede Woche haben wir donnerstags eine Aftershow-Party hier.
Deshalb auch donnerstags. Genau. Und montags gar nicht, bei solche exzessiven Feiern könnten wir das gar nicht Anfang der Woche machen.
Ja, freitags arbeiten wir drei auch nie, weil wir von unserer Party noch
können
so fertig
wir ja gar
sind.
Nicht, genau.
Nee. So da haben wir mal extra Urlaub.
Das merkst du jetzt.
Da wird Susudio gesungen.
Susudio. Susudio und dann, wenn die Leute meckern, sagen wir nur noch Susumi.
Okay.
Ja.
Jetzt habe ich immer auch Sushi, komisch.
Okay, dann machen wir jetzt Feierabend, du gehst Sushi Appetit, essen.
Genau.
Sushumi, nee, was?
Sushi ist.
Nee, stimmt ja gar nicht. Denn dann bestellen wir das auf unsere Aftershow-Party, das Sushi.
Jawohl.
Und dann gehen wir jetzt noch steil.
Jawohl, auf geht's.
Alles klar, dann hoffe ich, dass alle anderen jetzt auch gleich noch einen lustigen Abend haben. Und wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder zur nächsten Heise Show vor der Aftershow-Party. Macht's gut. Tschüssi.
Tschüss.